In der heutigen Folge habe ich Lars Ahmen zu Gast und wir sprechen darüber, wie wir über uns selbst hinauswachsen können. Und zwar in allen möglichen Bereichen, im Vatersein, in der Partnerschaft, bezogen auf unsere mentale Gesundheit, physische Gesundheit, bezogen auf neue, große, spannende, gigantische Projekte und vieles mehr. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Da ist Gold drin. Mein sehr ehrlicher Podcast, in dem wir eintauchen in die ganze Saftigkeit des Seins und die Qualität des Erlebens des Lebens steigern. Ich bin Dana Schwand, Gründerin der Into Being Coaching Philosophie und deine Gastgeberin. Let's Fets! Lars Ahmen ist zigfacher Spiegel-Bestseller-Autor. Er hat 12 Bücher geschrieben. Zwei der bekanntesten sind einmal die Autobiografie von Bushido, was tatsächlich sein allererstes Buch war. Da sprechen wir auch kurz drüber in dieser Folge. Aber auch dieses bescheuerte Herz, was verfilmt wurde vor, ich glaube 2017 war das, 18? Also vor ein paar Jahren. Und in dem Buch beschreibt er eine Erfahrung, die er selber gemacht hat. Nämlich hat er einen todkranken 15-jährigen Jugendlichen kennengelernt und mit dem eine Bucketlist gemacht und dann gemeinsam diese Bucketlist abgearbeitet. Also er hat mit ihm Ausflüge unternommen, viele schöne Erlebnisse kreiert. Und diese Erfahrung, diese Geschichte hat er aufgeschrieben in dieses bescheuerte Herz. Mittlerweile ist er so weit, da sprechen wir auch drüber, mit einem seiner neuesten Bücher ist er auf Tour und hat eine richtig krasse Bühnenshow, also nicht so eine klassische Autorenbuchtour, sondern eine richtige Bühnenshow. Auch darüber sprechen wir. Allerdings war es mir total wichtig in diesem Interview, ihn als Person mehr kennenzulernen. Und wir tauschen uns super persönlich aus über das Elternsein, über die Herausforderungen, die es mit sich bringt, Kinder zu haben, die einzugewöhnen, in den Kindergarten, Schlafentzug zu haben, gesünder werden zu wollen, aber es nicht zu schaffen, sich zu motivieren, rauszugehen. Wir sprechen aber auch über große Themen wie Partnerschaft und wie schafft man es in der Partnerschaft, Liebespaar zu bleiben, wenn es doch herausfordernd ist, man eigentlich gerade Eltern viel mehr in der Elternrolle ist, und frage ihn einiges zum Thema introvertiert sein, extrovertiert sein, große Herausforderungen anzunehmen oder abzulehnen. Ein wirklich ganz berührendes, spannendes Gespräch. Ganz viel Spaß. Herzlich willkommen, Lars Ahmen, weil da ist Gold drin. Ich freue mich, dass wir uns jetzt auf diesem Wege kennenlernen. Ich habe gerade schon kurz gesagt, ich mache das aus rein egoistischen Gründen. Ich finde es irgendwie schön, dieses Format zu nutzen, um mit Menschen zu sprechen, die ich vielleicht jetzt normalerweise im Alltag würden wir uns nicht so oft über den Weg laufen. Aber ganz gespannt bin, mehr über dich als Person zu erfahren. Welcome, welcome erstmal.
Ja, danke, hier sein zu dürfen mit dir zu plaudern. Ich bin noch ganz gespannt, was die nächste Stunde oder 5 oder 8 so bereithält. Und schön, dich zu sehen.
Ja, voll gut. Ich würde gerne mit einer ganz verrückten Frage anfangen, Lars.
Oh, verrückte Fragen sind ganz gefährlich immer.
Ja, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich habe heute mal gut geschlafen auch, was jetzt nicht unbedingt Standard ist, so in der letzten Zeit. Aber ich fühle mich ausgeschlafen. Natürlich standardmäßig immer so ein bisschen latent müde. Aber ich habe schon 2 Kaffee getrunken. Also deswegen, ich war auch schon draußen. Ich habe meinen Spaziergang schon gemacht. Ich bin meine, noch nicht ganz 10.000 Schritte, aber so, ich schätze mal 6.000, 7.000, 8.000 Schritte bin ich schon gegangen heute.
Boah.
Das heißt, ich fühle mich gut. Ich habe mich bewegt. Ich habe meinen Espresso getrunken. Ich habe meine Tochter in den Kindergarten gebracht, auch schon abgeholt. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe mein Tagwerk schon vollbracht.
Und es ist kurz nach 2, liebe Leute. Jetzt wollen wir das aufzeichnen. Haken dran. Sehr schön, dann kommen wir jetzt zu dem gechillten Plauderteil des Tages.
Genau, genau. Ja, nee, mir geht's wirklich gut. Also klar bin jetzt ja auch keine 20 mehr. Manchmal, wenn man so morgens aufsteht, dann zwickt hier und da und so. Aber das geht dann auch weg, wenn man sich bewegt. Und deswegen auch die 10.000 Schritte am Tag, auf die ich tatsächlich, die ich so gut wie jeden Tag auch mache, wirklich. Und das sind so diese einfachen Dinge, die ganz viel bewirken. Also erstens, Bewegung ist eh gut für den Körper, aber eben auch für die Seele und für den Geist. Wenn ich spazieren gehe, meistens durch Felder und Wälder, tatsächlich so im Grün, kommen mir immer gute Ideen, viele Gedanken, oder wenn ich mich beschäftigen muss mit einem Thema oder wenn mich irgendwas belastet, ob das in der Familie ist oder beruflich oder so, oder auch gesellschaftlich, wenn man so ein bisschen größer denkt, dann kommen mir eigentlich immer ziemlich gute Antworten oder im Selbstgespräch gute Ideen beim Spazierengehen. Deswegen kann ich das wirklich nur jedem empfehlen, so oft es geht, so lange wie möglich rauszugehen in die Natur, geht spazieren. Also so, es kostet kein Geld, es kostet keine Mühe, du musst nichts können, einfach nur gehen. Und das ist wirklich so eine Wunderwaffe, so völlig unterschätzt. Viele sagen dann, ja, man muss joggen gehen und dann ist das gleich wieder Sport und Sport ist anstrengend und darin muss man gut sein. Aber ich finde, man muss gar nicht immer so groß denken. Geh einfach raus und geh spazieren. Also das hat mir echt total geholfen in den letzten Jahren. Man muss aber dazu sagen, ich mag es sowieso gerne, allein zu sein.
Willkommen im Club.
Ja, und da hilft es natürlich total. Also wenn man sich selbst langweilt, dann könnte ich mir vorstellen, dass einem das nichts bringt. Also dass man so denkt nach 10 Minuten, ja, wann passiert denn endlich was? Aber wenn man gern mit sich selbst ist und auch viel Energie aus sich selbst zieht, ich bin ja introvertiert und introvertierte Menschen ziehen ja Energie aus sich selbst, kann ich das wirklich nur jedem empfehlen. Geht so oft, es geht raus, im Idealfall in die Natur oder spaziert durch den Park, wenn ihr in Berlin wohnt oder in einer großen Stadt wohnt. Aber ja, kostet kein Geld, kann man immer machen, auch bei Regen, auch wenn es schon dunkel ist, je nachdem. Es geht und es macht Spaß und es bringt was. Und man könnte das jetzt mit Sicherheit wissenschaftlich total gut nachweisen und so. Ich sage es jetzt einfach aus dem Gefühl und aus der Erfahrung heraus. Es ist wie Medizin.
Ja, wir haben einen Hund seit ein paar Jahren, der uns dazu zwingt, rauszugehen, weil ich liebe das tatsächlich auch sehr. Und jedes Mal, auch bei 2 Grad und Schneeregen im Dunkeln, bin ich dann, wenn ich draußen gewesen bin, ich habe dann richtig überhaupt gar keinen Bock natürlich, aber wenn ich dann draußen gewesen bin, das ist einfach jedes Mal krass, also wirklich funktioniert für mich auch total gut. Bei mir ist es auch so, dass ich dadurch, dass es mir sehr schwer fällt, nichts zu tun ohne Bewegung, dass das halt gut funktioniert. Also selbst wenn ich irgendwie eine Serie gucken oder so mit den Kindern oder so, dann fällt es mir sehr schwer, nichts zu tun. Also ich habe dann gerne, mache dann irgendwas mit den Händen oder so. Ich brauche halt irgendwie was an Bewegung. Oder wenn ich, keine Ahnung, Wäsche aufhänge, höre ich gerne was dazu. Also ich brauche sozusagen immer mehrere Dinge. Das heißt, dafür ist für mich Spazierengehen tatsächlich auch richtig, richtig, richtig gut.
Ich mache das aber auch. Also tatsächlich bin ich ein totaler Freund, das klingt jetzt total komisch wahrscheinlich, von Hausarbeit. Also zum Beispiel Wäsche aufhängen oder die Küche aufräumen, abspülen, abwaschen und so. Das mache ich gerne und zwar, weil das genau die Zeit ist, wo ich Podcasts hören kann.
Ja.
Oder so Staubsaugen. Ja. Würde mich total langweilen. Auch, also es ist jetzt nicht so, dass mir das Spaß macht, Wäsche aufhängen oder all das, was ich gerade beschrieben habe. Aber wenn ich einen Podcast dabei hören kann, denke ich, okay, ich mache jetzt was für mich, ich höre einen Podcast und gleichzeitig kann ich noch irgendwas anderes tun, was hilfreich für die Family ist.
Mhm. Mhm.
Also so 2 Fliegen mit einer Klatsche. Oder mhm. Ja, genau. 2 Fliegen mit einer Klatsche, ja genau, so heißt es.
Ja.
aber würde es jetzt heißen, Lars, mach mal die Wohnung sauber und ich könnte weder Musik hören noch einen Podcast hören, dann hätte ich da überhaupt keine Lust drauf. Also so manchmal muss man sich selbst so einen kleinen Lifehack einbauen, um gewisse Dinge geregelt zu kriegen. Und ja, das macht dann auch richtig Spaß. Also dann hast du was gemacht, dann hast du einen Podcast gehört oder ein Hörbuch oder dich vorbereitet auf irgendwas und gleichzeitig noch die Wohnung sauber gemacht. Also geht schlechter.
Ich habe sogar manchmal so einen Moment, wo ich dann, das ist nicht so oft, aber manchmal, dass ich in so einer, zu diesen Aufgaben, diese ganzen Sachen, diese Chores, diese Hausarbeit, Zeug, dass ich in so eine Hingabe an mich selbst komme. Das hatte ich jetzt, ist ein relativ neues Phänomen, weil ich oft glaube, oder oft ist eben, wie du sagst, es muss halt gemacht werden, oder weil das halt für die Familie gut ist, oder weil es halt sonst nervt. Aber was ich nämlich feststelle immer mehr ist, dass mein Erleben von meinem Umfeld ein ganz anderes ist, wenn ich es mir schön gemacht habe, als wenn ich das nicht getan habe. Und ich manchmal jetzt so in so ganz lichten, selten vorkommenden Momenten dann investiere und es tatsächlich tue, einfach um es mir schön zu machen. Ja. Und da habe ich gemerkt, boah, das ist echt nochmal ein krasser innerer Shift. Wir haben vorhin schon im Vorgespräch über so Widerstände gesprochen, da ging es eher um Technik und so. Aber diesen Widerstand gegen, ich habe eigentlich keine Lust, das zu machen, aber es muss gemacht werden, aufzugeben und zu tun, weil es ist wirklich, immer wenn ich hier reinkomme bei uns und es ist ordentlich und sauber und aufregend, ich so, es ist so schön hier. Und wenn es das eben nicht ist, denke ich so,
Ja, es ist, gibt so einen schönen Spruch, ich hasse es zu schreiben, aber ich liebe es geschrieben zu haben. Hat ein berühmter Autor mal gesagt, ich weiß nicht mehr genau wer, aber auf Englisch. Und das ist manchmal so treffend. Also kein Mensch geht gerne ins Fitnessstudio, aber alle lieben es, dort gewesen zu sein. Kein Mensch geht gerne bei Regen mit dem Hund raus, Gassi, aber alle lieben es, wenn es dann soweit ist. Und
so warum ist denn das eigentlich so? Warum ist das so?
Ja, weil der Mensch ist halt eine faule Socke. Und wir lieben es einfach, auf dem Sofa zu sitzen, im warmen Nest zu sein, was ja uns Sicherheit gibt, Geborgenheit. Das ist ja ein Schutz und fühlen wir uns wohl. Und immer diesen Schritt nach draußen zu gehen, in das Unsichere, in die Kälte, das, wo die Gefahr ist, wo die Unsicherheit ist, das wollen wir intuitiv eigentlich in unserem ganzen Leben immer vermeiden. Aber genau da entsteht Wachstum. Also wenn du etwas machst, was du eigentlich intuitiv nicht machen möchtest, du weißt aber, wenn du es tust, hast du danach einen Effekt, der für entweder dich selbst oder die ganze Familie besser ist. Also so, wenn du mal ein bisschen in die Geschichte zurückgehst, kann ich mir vorstellen, die Neandertaler sitzen in der warmen Höhle und einer muss dann rausgehen oder der Jäger. Und einer muss dann rausgehen und das Mammut erlegen. Ja, natürlich will man lieber in der Höhle sitzen beim Feuer. Und so ähnlich ist es jetzt heute auch. Also alles, was, ich meine, die ganze Menschheitsgeschichte ist deswegen so spannend, weil immer wieder Menschen Dinge gemacht haben, worauf sie eigentlich keine Lust hatten, aber sie haben es trotzdem gemacht und dann haben sie auf einmal etwas entdeckt, etwas erfunden, etwas weiterentwickelt. Und so kann man eigentlich das ganze Leben betrachten. Also wenn du auf deinem Sofa sitzen bleibst, bildlich gesprochen, und darauf wartest, dass dir Gutes passiert, dann kannst du ewig warten. Also du musst in diese Ungewissheit gehen und du musst in diesen ungewissen Raum gehen, um zu gucken, was dort passiert. Das ist im Lernen ja genauso. Wenn ein kleines Kind nicht ausprobieren würde, wie das Laufen funktioniert, ja, dann. Und ständig hinzufallen und wieder hinzufallen. Und warum schreit es? Weil es halt verzweifelt, weil es nicht weiterkommt. Das ist so, es nervt das Kind und das Baby und es schreit und es will lernen, aber es weiß noch nicht wie. Aber irgendwann geht's. Und irgendwann kommst du halt Schritt für Schritt weiter und du kommst weiter und du kommst weiter. Und man muss sich halt daran erinnern, dass man sich immer wieder überwinden muss. Mike Tyson, so ein ganz berühmter Boxer, vielleicht sogar der berühmteste, bekannteste, erfolgreichste, tollste Boxer aller Zeiten. Der hat mal gesagt, er hasst es, als er noch trainiert hat. Er hatte jetzt bald ein Rückkampf, aber ein großes Comeback. Aber er hat es immer gehasst, ins Training zu gehen, um zu boxen. Aber er wusste, wenn er das nicht macht, wird er nicht das erreichen, was er erreichen möchte. Er muss es tun, und zwar jeden Tag. Mach die Dinge, die du hast, so, als würdest du sie lieben. Das waren seine Worte. Und man muss ja jetzt nicht gleich ein Boxweltmeister werden oder so eine große Legende werden, aber so in den kleinen Dingen des Lebens kannst du das genauso machen. Also ich weiß zum Beispiel, wir haben so ein Ritual, wenn wir in Urlaub fahren, putzen wir vorher die Wohnung, picobello. Das nervt total, weil du hast deine Tasche gepackt, du bist eh so ein bisschen im Stress, vor allem wenn du ein Kind hast. Und dann aber zu sagen, nee, weil wir freuen uns, wenn wir zurückkommen, gibt's nichts Ekligeres, als in eine unaufgeräumte Wohnung zu kommen. Und dann ist nichts, nicht gesaugt, die Bettwäsche ist nicht frisch und es ist nicht abgewaschen. Und dann, nee, also investiere jetzt, obwohl du keine Lust hast, weil du weißt, der Moment wird kommen, wo du diese Tür wieder aufmachst von deinem Haus oder von deiner Wohnung. Und du atmest so durch und denkst dir, ach, wie schön. Und ja, so kann man sich halt mit kleinen Dingen das Leben erleichtern und schöner machen.
Ich habe mal den Spruch gehört, Disziplin ist das zu wählen, was ich eigentlich will, anstatt das zu wählen, was ich jetzt will.
Ja, genau.
Ja. Ja. So, ein leichtes.
Ja, es klingt so leicht.
Ja, ja.
Es klingt so leicht, aber dann... Es ist halt dann so einfach, diesem kurzfristigen Drang nachzugeben und zu sagen, jetzt, ich wollte eigentlich mich gesund ernähren, aber die Pizza ist so lecker. Und der Tag gerade, die Sonne scheint und ist gerade so ein schöner Moment. Und dann ist es so easy zu sagen, ach, man lebt nur einmal und so. Ja, aber wenn du halt für dich einen Plan hast, du willst irgendwie... Und vielleicht ein paar Kilo leichter werden oder schwerer werden oder egal welche Veränderung in deinem Leben. Dann zu sagen, mein Warum ist stärker als mein kurzfristiges Verlangen nach, okay, ich trinke jetzt den 10. Kaffee. Ah, okay, ich wollte doch nur 3 trinken am Tag. Ich weiß doch, es ist nicht gut für mich. Oder ich lasse die Gummibärchen weg, aber heute sind sie im Angebot. Und da muss man halt für sich eine Klarheit schaffen und das ist jeden Tag unter Umständen echt eine Challenge. Also es ist nicht einfach und ich bin da auch ganz ehrlich, ich schaffe das auch nicht immer. Also ich würde von mir behaupten, ich bin recht willensstark, aber an manchen Tagen halt auch nicht. Und das ist aber, finde ich, auch in Ordnung. Also wir sind ja auch immer noch Menschen und keine Roboter und manchmal darf man den lieben Gott auch einfach so sein lassen und zu sagen, okay, ich genieße das jetzt. Ich mache das jetzt. Ich weiß, es ist nicht vorgesehen in meinem Plan. Aber ich hau mir jetzt die Pizza rein und die Cola und danach noch 2 Bällchen Eis. Einfach, weil ich Bock drauf habe. Und dann genieße ich es aber auch. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist, dir die Pizza reinzuhauen, eine Cola obendrauf, das Eis und eine Schokolade und bei jedem Bissen ein schlechtes Gewissen zu haben. Also wenn, dann richtig, mit vollem Bewusstsein und dann auch genießen.
Voll gut. Mich würde noch was ganz anderes interessieren. Du bist ja vor einiger Zeit Papa geworden.
Ja.
Wie war das für dich, Papa zu werden? Also auch vor dem Hintergrund, was du jetzt alles gerade erzählt hast, weil es ist ja, das eine ist ja für sich selbst zu investieren, in über das eigene, den eigenen Quatsch hinauszuwachsen. Das andere ist ja auf einmal irgendwie Verantwortung zu haben für ein kleines Wesen unter permanentem Schlafentzug zu leiden, an den Rand des Wahnsinns getrieben zu werden durch die Lebensumstände mit einem kleinen Kind. Und gleichzeitig ist es ja so erfüllend. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Wie ist es für dich?
Also, in einem Satz, es ist die krasseste, schönste, wunderbarste Erfahrung bisher in meinem ganzen Leben. Was man aber oft dann vergisst in der Erzählung, es ist gleichzeitig auch mit Abstand die anstrengendste Zeit meines Lebens. Allein was das Energielevel, Schlaflevel, wenn du dir überlegst, dass im Endeffekt seit 3 Jahren mehr oder weniger keine Nacht durchgeschlafen. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen, wenn du keine Kinder hast.
I know.
Das konnte ich mir vorher auch nicht vorstellen. Ganz oft, also so früher, wenn ich E-Mails geschrieben habe an Leute oder so, die im beruflichen Kontext mit mir irgendwas gemacht haben und die dann 1, 2, 3 Kinder haben, und dann kam oft die Antwort, ich habe gerade keine Zeit, dir zu antworten. Und ich denke mir, schreib doch einfach kurz diese E-Mail. Ist doch nur eine Sache, ist doch eine Sache von 5 Minuten maximal. Ja, aber wenn du 10 Dinge hast, die nur mal eben 5 Minuten dauern, dann ist es 1 Stunde, und 1 Stunde in einem Tagesablauf einer Familie mit Kindern, es ist eine Menge.
Ja.
Es ist eine Menge. Das heißt, die 24 Stunden sind eben nicht für jeden dann gleich. Also wenn du Kinder hast, hast du halt mehr zu tun in den 24 Stunden. Oder eben anders gesagt, du hast viel, viel weniger Zeit. Und die Zeit, die du hast, da bist du auch nicht so frisch, weil dir einfach dann der Schlaf fehlt. Das heißt, dir fehlen, ja, ich weiß jetzt nicht, wie viele Stunden am Tag, aber dir fehlt eine Menge. Und ich bin da immer ein großer Fan davon, alles zu erzählen. Also das nicht immer so zu romantisieren, zu sagen, das ist das absolute Glück und die und das Schönste und das Beste, und das ist es auch.
Bullshit.
Also das ist es 100%. Aber es gibt eben noch diese Klammer dahinter, was eben auch da ist. Und deswegen ist die schönste Zeit. Ich würde alles wieder so machen, 100%. Ich kann es aber total nachvollziehen, wenn Menschen sagen, ich möchte mein altes Leben einfach nicht aufgeben. Und ich bin auch total der Meinung, dass nicht jeder Mensch dafür gemacht ist, Kinder in die Welt zu setzen. Weil die Menschen tun sich selbst keinen Gefallen und dann den Kindern, die sie in die Welt setzen, auch nicht. Also ich beobachte ja schon auch viel, wie andere Eltern sind, andere Kinder, und manchmal denke ich mir, dieses arme Kind. Also ja. Ich möchte, wenn ich im Supermarkt manchmal Väter oder Mütter sehe, wie die mit ihren Kindern reden, mit ihren kleinen Kindern, dann denke ich mir, oh mein Gott, dieses arme Kind. Und dieses Kind kann überhaupt nichts dafür, jetzt in diese Familie hineingeboren zu werden. Aber für mich war es das größte Geschenk, und es wird immer schöner. Ich habe so das Gefühl, dass für mich als Vater, je älter meine Tochter wird, desto enger wird unsere Beziehung.
Spannend.
So in meiner Wahrnehmung war das so, dass in den ersten 1, 2 Jahren die Bindung zur Mama extrem hoch war, ist sie immer noch, aber ja. Eben, ich glaube, da muss man jetzt auch kein Biologe oder kein Mediziner sein, um zu verstehen, woran es liegt, dass natürlich die Bindung von Mutter und Kind am Anfang durch nichts zu ersetzen ist. Aber ich habe gemerkt, wenn du als Vater da dran bleibst und Zeit investierst und auch einfach physisch da bist, also ich wollte nie der abwesende Vater sein, ich wollte immer der sein, der auch da ist und der ja einfach präsent ist. Und ich habe gemerkt, je mehr Zeit ich investiere, desto mehr bekomme ich zurück.
Ja.
Also Und das kann ich einfach nur allen Papas, die das jetzt vielleicht hören, oder auch jungen Vätern, die vielleicht am Anfang so ein bisschen nicht so genau wissen, wie so ihre Rolle in diesem Ganzen ist, sagen, bleibt da dran und investiert die Zeit. Also so, ihr müsst gar nichts machen, außer eure Zeit zu verschenken. Der Tag wird kommen, an dem das alles zurückkommt. Dieses Urvertrauen, das unsere Tochter und die und alle Kinder natürlich aufbauen in den ersten Jahren, das ist so wichtig. Und da als Vater präsent zu sein, das ist ein Bond, der fürs ganze Leben ist. Und ich glaube, so ein Kind ist der einzige Mensch, der 100% geben würde für dich. Und es liegt an dir, also an dir als Vater oder Mutter, wie viel du selbst investierst. Das Kind würde alles geben. 100%. Und dann ist das die freie Entscheidung eines jeden, wie viel man selbst dem Kind geben will, in diese Beziehung investieren will. Weil das Kind macht alles. Das Kind gibt dir alles von sich. Ich weiß, ich bin natürlich auch in einer privilegierten Situation. Ich bin selbstständig. Das bedeutet, ich muss niemanden fragen, ob ich jetzt mir frei nehmen kann oder nicht. Das ist mir völlig klar. Jede Familie hat eine andere Struktur. Jede Familie hat ein anderes Budget, wohnt woanders. Ob du eine Familie um dich herum hast, ob du keine Familie um dich herum hast, ob du eine Oma hast, die gegenüber wohnt oder auch nicht. Das macht alles einen riesen Unterschied in der Summe. Deswegen gibt es hier überhaupt keine pauschalen Antworten. Das ist mir völlig klar. Aber wenn man die Möglichkeit hat, dann sollte man sie nutzen. So sehe ich das.
Ja. Wir haben das tatsächlich auch so gehandhabt. Ich hatte vorhin schon erzählt, unsere Größe. Wir hatten 17. Geburtstag gestern und jetzt am kommenden Montag 13. Geburtstag von der Kleinen. Gut getimt. Und ich kann das genauso sehen. Also das, bei uns war das auch so irgendwie. Ich bin, muss ich sagen, auch als damals das andere, in einem anderen Entwicklungsstand als heute gewesen, natürlich, und sehr gluckig gewesen. Aber Matthias war halt eben auch da und die haben mit beiden Kindern hat er eine total innige, enge Bindung, wo ich jetzt auch überhaupt gar nicht, es gibt jetzt keinen Unterschied mehr zwischen, also es gibt unsere Beziehungen sind jeweils unterschiedlich. Also jeweils mit den unterschiedlichen Kindern auch so grundsätzlich, weil die Junge und Mädchen und größer und kleiner und sozusagen überkreuz. Aber von der Intensität oder Intimität oder so könnte ich da überhaupt tatsächlich gar nichts sagen. Würdest du sagen, es ist tatsächlich, oder vielleicht vorab, darf ich dir eine sehr private Frage stellen auch?
Immer.
weil das ist tatsächlich etwas, was mich total interessiert oder auch grundsätzlich als Thema präsent ist, auch bei mir in unseren Kursen und so weiter. Und zwar, wie sich deine Beziehung zu der Mutter deiner Kinder verändert hat, eures Kindes verändert hat. Weil es gibt ja einige Menschen, die denken, oh, wenn wir erstmal ein Kind haben, dann wird es alles viel schöner. Und ich denke immer so, ja, Bullshit. Alles, was vorher schon nicht funktioniert hat, noch viel schlimmer. Genau, deswegen würde mich total interessieren, wie dein oder euer Weg da ist oder war.
Also eine Beziehung zu führen ist ja ohnehin schon mal eine Herausforderung, wenn man sie richtig führen will. Also jetzt nicht einfach nur, wir sehen uns mal und gehen mal irgendwie alle 3 Tage abends essen, haben ein bisschen Sex, am Wochenende gehen wir ins Kino und so. Das meine ich jetzt nicht. Also ich meine jetzt nicht diese Beziehung, die man so mit Anfang 20 hat, sondern wenn man das schon auch so ein bisschen ernst nimmt und auch gemeinsam entschieden hat, so, wir machen das jetzt zusammen, wir gehen gemeinsam auf diese Reise und unterstützen uns gegenseitig und interessieren uns füreinander, helfen uns, dann ist ein Kind im Prinzip das Allerschönste, weil es nichts mehr zu beschönigen gibt. Also es kommt so eine so eine Klarheit rein. Also, weil ich war bei der Geburt ja auch mit dabei. Und wenn du jetzt einfach auch mal so siehst, wie ein Leben entsteht, also das Kind kommt vor dir auf die Welt und du siehst einfach alles, wie das passiert, dann hat es ja so eine Urkraft und so ein Bond, also so ein unsichtbares Band, was da so gesponnen wird. Okay, wenn wir das jetzt hingekriegt haben, dann kriegen wir alles hin. Und ich habe aber auch gesagt, ein zweites Kind wäre, glaube ich, aktuell eine große Gefahr für die Beziehung.
Mhm. Wieso?
Weil nach diesen 3 Jahren hat man sich jetzt so ein bisschen, da haben wir uns so ein bisschen eingegroovt. Also jetzt kommen wir in so ein Stadion, wo wir denken, okay, jetzt können wir wieder mehr Sachen machen. Jetzt haben wir zum ersten Mal wieder mehr Freiheiten.
Mhm.
Also jetzt ist dieses Mutter-Vater-Sein, so dieses Familie-Sein, dieses Kind halbwegs sicher ins Leben zu kriegen. Diese Anfangszeit ist jetzt vorbei. Das Kind geht jetzt in den Kindergarten. So langsam ist da eine Sicherheit da, auch fürs Kind. Und jetzt haben wir, sowohl meine Freundin als auch ich, jeden Tag so ein paar Stunden extra Zeit, wo wir wieder die Dinge machen können, die wir in Monaten, 1, 2, 3 Jahren vorher nicht mehr so machen konnten. Unter anderem auch Zeit für uns wieder zu haben, also diese Pärchenzeit. Wir fahren jetzt wieder für 1, 2 Tage, machen wir Wellnessurlaub und unsere Tochter bleibt dann bei der Oma oder beim Opa. Das wäre vielleicht vor einem Jahr auch noch nicht gegangen. Das heißt, sich auch immer wieder zu erinnern, okay, wir sind ja nicht nur Eltern, sondern wir sind auch immer noch ein Paar. Also wir führen auch immer noch eine Liebesbeziehung. Und ich habe so das Gefühl, wenn wir quasi jetzt wieder bei Null anfangen, also wenn wir jetzt wieder ein zweites Kind kriegen würden, dann würde ja quasi diese gerade bisschen neu gewonnene Freiheit wieder verschwinden. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das jetzt aktuell noch zu früh wäre. Und ich finde, eine gute Beziehung, erstens muss das aushalten, auch solche Gespräche zu führen und dann eben auch drüber zu reden. Zu sagen, du, ich habe mir hier ein paar Gedanken gemacht, lass uns darüber reden und lass uns austauschen. Anstatt dass dann vielleicht ja Dinge nicht ausgesprochen werden, unerfüllte Wünsche zurückbleiben.
Also ich konnte es eben gerade richtig körperlich nachfühlen, dass du meintest, diesen Moment oder diese Zeit, wo es so ein bisschen luftiger wird, wie du gerade sagst, ein bisschen Zeit für sich selbst, ein bisschen Zeit füreinander, miteinander. Meine Kinder sind ja tatsächlich exakt 4 Jahre und 1 Woche auseinander. Also ich weiß noch genau diesen Zustand, wo ich dachte so, oh Gott, endlich wird es ein bisschen leichter. Und dann kam irgendwann der Moment, okay, jetzt könnte ich es mir überhaupt erst vorstellen. Gut, das ist als Frau nochmal anders, schwanger wieder zu werden, weil ich auch nicht so wahnsinnig begabt bin im Schwangersein. Mir ging es in der ganzen Schwangerschaft und mit der Geburt und so nicht so gut. Nochmal eine ganz andere Story. Das war genau also eine Weile hatten wir genau das, was du gerade beschrieben hast. Dieses so ein bisschen aufatmen, oh Gott, bisschen Raum. Und dann diese Grätsche, erinnere ich mich noch zwischen, ja, aber wir wollen auch nicht, dass die jetzt so ganz, also zwar Einzelkinder, weil die so weit auseinander sind, sondern dass sie noch so ein bisschen, aber es ist tatsächlich genau so. Und dann fängst du wieder von vorne an, wobei das ja auch nicht ganz stimmt, ne? Weil beim ersten Kind ist es ja so, dass du dich erstmal formen musst als Familie und finden musst als Vater und Mutter und Eltern. Das fällt ja beim zweiten Kind weg, da ist dann ja, kommt ja sozusagen nur noch ein weiteres Kind dazu.
Klar, und das sind ja auch alles Gedanken, die ich jetzt habe, also Stand.
Ja, ja.
Stand heute.
Klar, kann ich total verstehen.
Ja. Ja. Wer weiß, was in einem Jahr ist.
Ja.
Und wir Menschen sind ja auch sehr vergessliche Tiere.
Ja, total.
Ja, wir vergessen ja auch oft, wie gewisse Zeiten auch mal waren. Das macht das Gehirn oder die Natur oder die Biologie schon ganz geschickt.
Total geschickt.
Dass da irgendwo so eine Schublade aufgeht, all der Scheiß reinkommt, zugeht und wir und dann schauen wir einen romantischen Hollywood-Film und dann denken wir, ach, wie schön, komm,
machen wir noch ein Baby.
Komm, machen wir noch ein Baby. Genau. Aber ich finde, also das, was du gesagt hast, ich habe ja auch einen Bruder, einen älteren, der ist 4 Jahre älter.
Mhm.
Und das sind ja diese magischen 4 Jahre. Die haben ja viele Eltern, die zwei Kinder haben, die sind oft 4 Jahre auseinander. Und ich denke mir aber, klar, für jedes Kind ist es schön, ein Geschwisterchen zu haben, Logo. Aber ich denke mir, noch schöner ist es, eine glückliche Familie zu haben. Oder glückliche Eltern zu haben.
Ja, definitiv.
Und vor allem auch Eltern zu haben, die noch zusammen sind.
Ja.
Es gibt so viele, allein in meinem Freundeskreis, Menschen, die sich nach dem zweiten Kind getrennt haben.
Ultra viele, ja.
Also es ist dann das zweite Kind und das liegt nicht an dem zweiten Kind.
Nee.
Ja, also das muss man ja auch immer wieder erwähnen. Es ist nicht das zweite Kind schuld, sondern es sind dann oft die Frauen oder Männer, die eigentlich schon gewusst haben, die Beziehung ist im Prinzip schon vorbei, aber vielleicht wird ja alles gut mit dem zweiten Kind und dann, ja, nein, es ist einfach...
Nein.
Einfach nein. Ja, und deswegen, ich versuche einfach, so gut es geht, ein guter Vater zu sein. Ich bin das natürlich auch nicht immer. Ich mache da auch viele Fehler, aber es ist Work in Progress. Und
wie ist das für dich? Also es gibt ja also bei unter Müttern ja so ganz klassisch dieses Mom-Guilt, also irgendwie einen hohen Anspruch zu haben und dann dem nicht gerecht werden zu können und hin und her gerissen zu sein zwischen, ich will auch mal was für mich machen oder mich, keine Ahnung, beruflich verwirklichen oder was auch immer, und dann dem Kind. Kennst du das auch? Also hast du auch diese Grätsche im Kopf?
Ja. Also vor allem, weil ich ja so einen komischen Arbeitsrhythmus habe, den ja die allerwenigsten haben. Also ich gehe ja quasi nicht aus dem Haus, um zu arbeiten.
Ja.
Und wenn mich jetzt Leute von außen beobachten würden, dann würden die wahrscheinlich denken, arbeitet der überhaupt mal irgendwas?
Mhm.
Weil ich am Ende irgendwie immer hier bin und...
Das macht's aber ja nicht unbedingt einfacher, weil ich bin ja auch immer zu Hause.
Genau, ich bin immer da. Ich bin quasi auch immer erreichbar für einen Notfall. Bin immer auch physisch da. Außer wenn ich jetzt einen Auftritt habe oder wenn ich jetzt auf Tour gehe, dann bin ich dann ein paar Wochen weg. Jetzt auch nicht am Stück, aber das ist dann so mal eine Phase. Das wissen wir aber dann ein Jahr vorher oder ein halbes Jahr vorher und dann können wir das so planen, okay, aber ansonsten bin ich eigentlich immer da. Aber ich bin Autor hauptsächlich und ich schreibe meine Bücher in der Regel in der Einsamkeit.
Mhm.
Das heißt, ich fahre für 2, 3, 4 Monate irgendwo hin und schreibe dann dort mein Buch. Das habe ich immer so gemacht. Kann ich natürlich jetzt, seit unsere Tochter auf der Welt ist, nicht mehr machen, weil erstens ich gar nicht so lange weg sein möchte, vor allem nicht jetzt in dieser wichtigen Phase. Also ich habe für mich immer entschieden, ich weiß genau, in die ersten 4 Jahre, das sind die wichtigsten Jahre überhaupt. Da entsteht ganz viel, da entwickelt sich das Gehirn, das Urvertrauen, die Verbindung entsteht, alles. Diese 4 Jahre, da will ich da sein. Und da zu sagen, okay, in diesen 4 Jahren bin ich 3 Monate, 4 Monate im Jahr nicht da, das geht irgendwie nicht.
Nee.
Das heißt, da habe ich auf jeden Fall das, was du gerade gesagt hast, also diesen Daddy-Skill, ja, das auf jeden Fall. Und dann sind wir aber kreativ geworden und haben einen anderen Weg gefunden. Dann bin ich quasi hier bei uns in der Wohnung geblieben und meine Freundin und unsere Tochter ist dann zu den Eltern meiner Freundin gezogen. Für zwei, drei Monate. Das heißt, ich war hier alleine und so, es war jetzt auch nicht optimal und auch überhaupt nicht perfekt, aber man muss halt einfach das Beste aus der Situation machen.
Und dann habt ihr euch trotzdem täglich oder so gesehen? Oder wie habt ihr
das gemacht? Nee, nicht täglich, aber so alle 3-4 Tage haben uns mal gesehen, bin ich mal rübergefahren oder wir haben dann schon abends immer gefacetimed, also so schlafen gehen und so. Das ging dann schon. Und vor allem ging es deshalb, weil wir beide wussten, also, oder wir drei in dem Fall, wussten, das ist jetzt nichts für immer, das ist jetzt eine Phase, das geht jetzt noch 2-3 Wochen und dann ist es wieder normal. So muss halt jeder gucken, ja, wie ist meine Familiensituation und aber eben auch, was ist wichtig? Also man kann ja nicht, ich habe ja vorhin gesagt, man sollte so viel Zeit wie möglich investieren in seine Familie oder in sein Kind. Ja klar, das stimmt. Aber es muss auch die Miete bezahlt werden und das Kind will auch was essen und will auch ein paar Windeln haben und so. Das ist ja, das Konto füllt sich ja nicht alleine von selbst, sondern man muss ja auch arbeiten gehen. Und deswegen habe ich dann letztlich schon so ein bisschen Schuldgefühle, aber dann auch wieder nicht, weil ich genau weiß, ja, okay, ich bin jetzt weg, aber ich mache das ja auch für die Familie. Also ich schreibe jetzt ein Buch und damit verdiene ich im Idealfall auch ein bisschen Geld und dann kommt es ja wieder allen zugute. Also man darf da nicht zu streng zu sich sein, sondern man muss einfach abwägen, okay, manche Sachen müssen einfach gemacht werden. Ich kann ja, wenn du Arzt bist oder Rechtsanwältin oder Lehrerin oder selbstständig bist, du hast eine Firma und du musst tatsächlich jeden Tag irgendwo anwesend sein, physisch, kannst du ja nicht sagen, ja, okay, ich bleib jetzt mal ein Jahr zu Hause.
Naja, Elternzeit ist genau das.
Genau, also es können nicht beide sagen, meine ich.
Nee,
es können nicht beide Eltern sagen, ich bleibe jetzt mal ein Jahr zu Hause.
Ja.
Ja, gut, das kannst du vielleicht machen. Du kannst, wenn du irgendwie recht privilegiert bist, kannst du dir ein Sabbatical nehmen für ein Jahr. Ja, aber dann ist das ja auch vorbei.
Ja.
Und das geht ruckzuck vorbei mit Kind.
Ja.
Und also deswegen, ich bin gar kein Fan von diesen mit dem Finger auf andere zeigen. Guck mal, wie du das machst, das ist falsch. Jeder sollte das machen, was in seinen Möglichkeiten steckt und was das Beste ist. Ja. Aber es ist nicht einfach. Also es ist wirklich nicht einfach. Und da, was da wirklich hilft, ist, dass beide Elternteile zusammenhalten, auf einer Linie sind und dass da nicht so Gespräche aufkommen wie, ja, ich war doch jetzt 2 Wochen verantwortlich und jetzt musst du das machen oder so dieses Aufrechnen. Wenn man damit
schafft
anfängt,
ihr das nicht zu machen?
Ja.
Cool.
Ja, also klar, also natürlich haben wir auch mal Streit und so, aber am Ende des Tages, ich meine, wer hat es nicht und das gehört auch dazu. Aber so, wenn man am Ende weiß, okay, wir wollen ja das Gleiche und wir im Endeffekt sind wir uns ja einig, vielleicht jetzt in diesem speziellen Punkt haben wir eine andere Meinung. Und dann kann man ja auch einfach sagen, we agree to disagree. Ist okay. Mhm. Man muss ja auch nicht in allen Dingen die gleiche Meinung haben.
Ja.
Also so, nur weil man jetzt ein Pärchen ist oder eine Familie ist, ist man ja trotzdem noch ein eigenständiger Mensch mit eigenen Gedanken. Und es gibt ja, und das ist auch wichtig, ich meine, das wirst du mit Sicherheit auch bestätigen können, ein Ich zu bleiben in diesem Familienkontext ist genauso wichtig wie ein Wir zu sein.
Ja, aber beides gar nicht so leicht, ne? Ich finde, es ist tatsächlich nicht so leicht, diese Parallelität der Dinge zu halten. Also gerade am Anfang so einzutauchen und erstmal ja das Wir zu erschaffen oder zu kreieren, was ja, finde ich, ein wunderschöner und wirklich schmerzhafter Prozess ist, all das loszulassen, was eben nicht mehr dazugehört, was man ja erst wirklich versteht, wenn es dann tatsächlich passiert. Und dann irgendwann diese Sehnsucht danach zu haben, okay, aber wo bin ich denn eigentlich? Und das nicht zu leben oder zu fühlen als gegen das Wir, sondern mich zurückzufinden. Und dann ist ja noch die dritte Ebene, da ist ja auch noch dann die Paarebene, also ich alleine, dann das Liebespaar und dann das Wir und diese Parallelität zu halten. Ich finde, das ist schon eine komplexe Aufgabe, die uns die Natur da gegeben hat.
Ja, total. Also das ist, also ja, manchmal frage ich mich, wie wir das überhaupt alles geschafft haben.
Ja.
Aber auf der anderen Seite, alle schaffen es irgendwie. Ja, also so ja. Die anderen kriegen das auch hin. Und man darf halt, ja, in diesen Momenten, die, wo einem dann das Dach über den Kopf zusammenbricht, einfach nicht aufgeben. Also so, es gibt ja diese Momente, es ist nachts um 4, du musst am nächsten Morgen aufstehen, weil du irgendwie einen Termin hast, das Kind wacht auf, schreit, alle sind irgendwie genervt und dann landest du eine halbe Stunde später in der Badewanne, weil das Kind jetzt einfach baden will. Ja, und dann sitzen wir da zu dritt nachts um 4:30 in der Badewanne. Ja, es sind eingeschaumt, das Kind schläft dann so langsam und wir sitzen dann da und kriegen dann einen Lachanfall, weil es so absurd ist. Ja, das muss man dann einfach mit Humor nehmen. Also, Anders geht's nicht. Aber ich meine, ich habe ja relativ spät, ich meine, klar, Männer können natürlich später Kinder kriegen, wollte ich fast sagen, aber dazu beitragen, dass, dass Kinder auf die Welt kommen. Ich bin ja mit 42 bin ich Papa geworden, also relativ spät, würde ich jetzt mal sagen, für deutsche Verhältnisse. Für italienische Verhältnisse wahrscheinlich relativ früh, aber für deutsche Verhältnisse recht spät. Das heißt, ich habe jetzt so meinen beruflichen Erfolg, den hatte ich jetzt schon.
Mm.
Also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt aufhören will mit dem, was ich tue, aber es ist jetzt schon so, ich habe jetzt zu dem Zeitpunkt 12 erfolgreiche Bücher geschrieben. Ich glaube, und das hat mir natürlich auch so eine gewisse Ruhe gegeben. Ich war jetzt nicht mehr so wie mit Anfang 20 oder mit Ende 20, wo ich noch so mir auch was beweisen wollte.
Ja.
Das heißt, das hat mir schon so eine gewisse Gelassenheit gegeben. Ich habe totalen Respekt vor, ja, man kann das Beispiel eigentlich gar nicht mehr nennen, aber J.K. Rowling zum Beispiel, die ja jetzt in der letzten Zeit aufgefallen ist mit diversen komischen Aussagen. Aber was sie damals geschafft hat, da ziehe ich einfach den Respekt, den Hut vor. Sie war aus England, kommt sie ja, sie war arbeitslos, alleinerziehend und hat quasi den ersten Harry Potter Roman geschrieben, während sie alleine ein Kind durchgebracht hat. Mit dem Zug ist sie von Bewerbungsgespräch zu Bewerbungsgespräch gefahren und hat in der Zwischenzeit an ihrem Buch geschrieben. Maximalen Respekt. Also das durchzuziehen. Und ja, also ein Kind zu haben, verändert einiges. Und das darf man auch nicht unterschätzen.
Da sagst du was. Das Interessante ist, finde ich tatsächlich dann, also meine sind ja jetzt schon groß und ich finde, es ist echt also diese ersten Jahre sind halt wirklich krass. Also einfach, weil das ist ja wie körperliche Folter, ne, dieser Schlafentzug und dann diese Wutanfälle und dann irgendwie, dass man da, also es ist wirklich, finde ich, physisch spürbar, das, womit man durchgeht. Aber es wird ja auch, also ich finde das tatsächlich, dieses Elternsein, ich habe da gestern auch gerade irgendwie natürlich in Anbetracht des Geburtstags nochmal mehr drüber nachgedacht, dieses permanente, schmerzhafte Loslassen und immer wieder Vertrauen. Ne? Bei uns geht es dann darum, irgendwie, keine Ahnung, allein auf der Reeperbahn mit Alkohol trotz Diabetes Typ 1 loszuziehen und zu vertrauen, dass der Heile wieder zu Hause landet und dann nicht wach zu bleiben, sondern so mich so weit entspannen zu können, trotzdem schlafen zu gehen und so. Also das sind schon auch, also dieses Elternherz, was so sehr will, dass es den Kindern gut geht, dass sie sicher sind, das ist schon, finde ich, echt eine der krassesten Hingabe-Weiterentwicklungsaufgaben im Leben überhaupt. Weil bei allem anderen hast du ja, also fühlt sich zumindest so an, hast du halt mehr die Wahl. Also, ne, ich bin mit Matthias irgendwie auch, keine Ahnung, so, ich weiß nicht, weit über 20 Jahre, 23, 22 Jahre zusammen oder so. Und auch das ist eine krasse Aufgabe, aber da hat man ja die Wahl, sage ich mal, theoretisch,
ja, auch
das
praktisch
sein zu lassen. Und auch,
ja,
praktisch.
Genau. Ja, genau.
und mit den, also, ich meine, es gibt ja auch Kinder, die Eltern, die diese Aufgabe, mit den Kindern zu sein, dann abgeben oder sich zurückziehen oder nicht irgendwie Trennung herbeiführen auf die eine oder andere Art und Weise. Aber dieses, ich kann mir kein Szenario vorstellen, in dem dieses Elterngefühl den Kindern gegenüber irgendwie aufhört. Und das, was ich halt dann jetzt für mich zumindest als Mutter total krass oder auch spannend finde, ist, wie kann ich wirklich, wirklich, wirklich den Kindern erlauben, so zu sein, wie sie sind. Also wirklich den Raum zu öffnen für was auch immer okay ist. Also wir hatten jetzt irgendwie zum Beispiel, Luke hat letztes Jahr aufgehört mit der Schule mit 16, was ich total gefeiert habe, macht jetzt ein FSJ und so. Aber ich habe halt gemerkt, in diesem Prozess, krass, in mir ist irgendwie einprogrammiert, man macht halt Abitur.
Mhm.
Ohne da eine moralische Bewertung wirklich drüber zu haben, aber einfach, weil das in meinem, weißt du, in meiner Welt das gar nicht anders stattgefunden hat. Und dann immer wieder in jedem Moment das eigene Weltbild, die eigene Perspektive, die eigenen Vorstellungen zurückzuholen, zu überprüfen und wieder loszulassen, um dem Kind zu ermöglichen, den eigenen Weg zu gehen, ist schon echt, it's a thing.
It's a thing, absolut. Und ich habe für mich so entschieden, dass im Idealfall möchte ich so der Begleiter sein. Also ich tue mir auch schwer mit dieser Bezeichnung, sie ist mein Kind.
Ja.
Also natürlich ist sie mein Kind, klar. Aber sie ist nicht mein Eigentum.
Ja.
Also so, ich möchte begleiten, ich möchte Möglichkeiten ihr bieten. Aber sie muss es dann selbst entscheiden, irgendwann mal, je älter sie wird. Sie muss dann ihren Weg finden oder darf ihren Weg finden. Und nichts schlimmer, finde ich, wenn dann Eltern irgendwann versuchen, den Kindern oder ihren Kindern oder versuchen, dass die Kinder dann das machen, was sie selbst nie gemacht haben. Also, oder diese typischen, ich kenne den Begriff jetzt gerade nicht, aber weißt du, so Kinder, die so 6, 7 sind und dann stehen die Eltern am Spielfeldrand beim Fußball und feuern an und ja, du musst härter kämpfen und trainiere besser und diese Ballerina-Eltern, da gibt's so, nee, Eiskunstlauf-Eltern. Nee, ich glaube, dieser Begriff ist Eiskunstlauf. Oder Kunst, Schlittschuh? Ah, ich weiß nicht. Also
I don't know.
Ja, aber du weißt, was ich meine, ja? Also
ja,
so.
Ja, ja.
Ich habe da gerade einen Film gesehen, der ist wirklich sehenswert, über den Vater von Venus und Serena Williams.
Mhm.
Das sind ja die zwei Schwestern aus der Bronx, die als schwarze Mädchen den weißen Tennissport revolutioniert haben, mit einem Vater, der für sie gekämpft hat und der schon ganz früh, ist ja eine echte Geschichte, aber man kann sich den Film auch angucken, ist mit Will Smith in der Hauptrolle, der spielt den Vater. Und der hat schon ganz früh einen Plan gemacht für seine Kinder. Und die haben dann quasi sind dem Plan des Vaters gefolgt. Und das klingt jetzt auf den ersten Blick total furchtbar, so nach dem Motto, der Vater regelt jetzt quasi das ganze Leben dieser Kinder, was sie machen dürfen, was sie nicht machen dürfen. Aber wenn du diesen Film guckst, und ich sag jetzt mal klar, das ist natürlich ein Hollywood-Film, aber wenn da nur die Hälfte stimmt, dann kann das schon auch funktionieren. Aber in der Regel sind ja oder diese Schönheitswettbewerbe, die es gibt in Amerika, wo echt so 5-6-jährige Mädchen so geschminkt wie Puppen da stehen und du genau weißt, das wollen nur die Eltern, das wollen die Kinder gar nicht. Das ist dann schlimm. Und ja, ich versuche halt, ich fahre mit ihr Skateboard und wenn sie möchte, dann spielen wir Puppen oder wenn sie möchte, machen wir was anderes. Ich habe jetzt schon festgestellt, Fußball ist nicht so ihr Ding. Ja, da bricht natürlich ein kleines Herz bei mir, aber
vielleicht beim aber nächsten Kind.
Beim nächsten, genau. Ja, jedes Kind sollte einfach in einer idealen Welt alles ausprobieren können und dann sich das raussuchen, was zu ihm passt oder zu ihr passt.
Ja.
Aber ich fühle da total mit dir, wenn du sagst, es ist total schwer. Auch dieser Loslassprozess, die Kinder rauszuschicken irgendwann, ja, auf eigenen Beinen zu stehen irgendwann, nicht mehr angewiesen zu sein auf die Eltern irgendwann. Klar, ich meine, bei mir dauert es noch ein bisschen. Aber ich freue mich eigentlich gerade, weil ich bin gerade wir sind in der Phase, in der unsere Tochter nicht mehr nur nach der Mama ruft, sondern eben auch nach dem Papa ruft. Also auch nachts, bis vor kurzem hat sie immer Mama gerufen. Und jetzt, so seit 2-3 Wochen, ruft sie eben auch alle 2 Nächte Papa. Und das ist jetzt neu. Und jetzt freue ich mich, nachts aufzustehen. Weil das eben, meine Freundin, die ist dann total happy immer. Ach, Gott sei Dank.
Ja.
Ja. Und ich freue mich da jetzt drüber. Ich springe dann auf, wirklich so, ich komme.
Naja,
und wir haben ja auch ganz bewusst das entschieden, dass ich die Eingewöhnung mache im Kindergarten. Und ich habe auch sofort gesagt, ich mache das, weil ich so das Gefühl hatte, das stärkt unsere Bindung nochmal.
Mhm.
Also wenn die Mama eigentlich so der erste Bezugsmensch war in der ersten Zeit, habe ich so das Gefühl, ändert sich das jetzt so langsam. Also jetzt finde ich dann auch so ein bisschen so die Rolle oder mache jetzt die Dinge, die sie halt mit der Mama nicht macht.
Ja.
Und so diese ganze Kindergartenaktion und hinbringen, abholen und auch die Eingewöhnung, das mache halt ich. Und das ist wunderschön. So stressig das auch ist, ich meine, die Eingewöhnung, das geht schon auch echt hart an die Nerven.
Ja.
Voll. Aber ja, das ist, wir haben es jetzt so, sind jetzt so in der Endphase, es klappt jetzt schon gut, sie hinzubringen und wieder abzuholen. Aber ja, ich genieße das, muss ich wirklich sagen.
Voll.
Ja.
Voll schön.
Ja.
Ich würde gerne noch einen Themenschwenk machen. Und zwar hast du vorhin gesagt, du bist introvertiert.
Mhm.
Ich würde das, und das ist immer so komisch, weil ich würde das von mir auch sagen im Sinne von, ich tanke auf, wenn ich alleine bin. Aber so wie man klassisch das sagen würde, würde man mich wahrscheinlich für extrovertiert halten, weil ich irgendwie auch, keine Ahnung, outgoing bin und sowas. Aber ich würde das tatsächlich auch sagen. Ich habe bei dir irgendwo gelesen, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, in der Vorbereitung jetzt auf das Gespräch, dass du ja gerade auf Tour bist oder warst.
Mhm.
Und irgendwo tauchte da sowas auf, als dass du in irgendeinem Satz sowas wie als introvertierte Person oder jetzt irgendwie auf die Bühne zu gehen. Und da habe ich so ein bisschen drüber gestolpert. Und deswegen würde mich das mal interessieren, also sozusagen, bist du, weil ich von mir sagen würde, ich bin introvertiert, weil ich so auftanke, bin aber trotzdem gerne auf der Bühne. Für mich schließt sich das sozusagen nicht aus. Und das, was ich dabei rausgelesen zu haben, ist, dass das für dich irgendwie schon ein Stretch war oder irgendwie so ein Schritt, da dich sozusagen ins Rampenlicht zu stellen. Das würde mich total interessieren.
Also ich bin ja von Hauptberuf, ist immer so schwer zu sagen, weil ich ja so viele Dinge mache, aber aber letztlich kann man schon sagen, alle Dinge, die ich tue, mache ich alleine. Also meine Bücher schreibe ich alleine und das Buchschreiben ist einer der einsamsten Berufe, die man sich vorstellen kann. Du sitzt den ganzen Tag alleine mit dir und deinen Gedanken und schreibst. Jede Störung eines zweiten Menschen. Ja, es ist total toll. Deswegen mache ich es auch.
Yeah.
Ja. Ich kenne aber auch viele, die jetzt nicht keine klassischen Autoren sind, die jetzt vielleicht einen anderen Beruf haben, aber darin sehr erfolgreich sind, und dann schreiben sie ein Buch über ihren Beruf oder über ihre Erfahrungen in ihrem beruflichen Kontext. Das sind keine klassischen Autoren. Und die sagen, die brauchen da einen Co-Autor, weil sie kriegen das nicht hin. Das ist so, ist ganz anders als, klar, wenn du ein Unternehmer bist, zum Beispiel, du hast eine Firma und ja, hast die sehr erfolgreich gegründet und du stehst dann auf einmal für etwas, du bist dann ein Entrepreneur und hältst Vorträge und so. Und dann sollst du ein Buch darüber schreiben, wie du so erfolgreich geworden bist. Und du musst auf einmal etwas machen, was du sonst nie gemacht hast. Vorher war, okay, ich muss in einem großen Team etwas aufbauen und jetzt bin dann nur ich. Und viele können das nicht und ich kann das nachvollziehen, weil es dann auch so, ja, eine sehr einsame Tätigkeit eigentlich ist und auch eine sehr frustrierende Tätigkeit, wenn du nicht sofort etwas zu Papier kriegst, was sich gut anliest oder anhört. Podcast aufnehmen ist, wenn du kein Gespräch führst mit jemandem, auch eine einsame Tätigkeit. Du sitzt alleine irgendwo und sprichst gegen eine Wand.
Ja.
ist jetzt auch recht einsam. Ja, aber ich war letztes Jahr zum ersten Mal auf Tour und bin jetzt.
Wie ist es denn dazu gekommen?
Naja, also es war so, dass ich gefragt worden bin von meinem Verlag: Lars, hast du nicht Lust, mit deinem neuen Buch eine richtige Tour zu machen? Und zwar jetzt nicht das, was du sonst immer gemacht hast, dass du in Buchhandlungen gegangen bist und hast dort geredet, sondern jetzt richtig eigentlich wie ein Musiker oder wie ein Comedian. Also richtig mit einer Bühne, mit Tickets, die man bei Eventim kaufen kann, mit einem Tourmanager, also einer richtigen Tour. Hotelzimmer und mit einem Bändchen, wo so All Access Area und sowas draufsteht.
VIP.
VIP. Genau.
Musik, Nebel, Licht.
Ja, genau. Ja, genau. Und
was war dein erstes Gefühl, als du diese Frage gehört hast?
Mein erstes Gefühl war: Oh mein Gott. Weil ich ja so grob einschätzen konnte schon, was da auf mich zukäme. Auf die Bühne gehen, Lampenfieber vor Menschen und so. Und mein zweites Gefühl war: Wenn ich das jetzt nicht mache, werde ich mich für immer ärgern. Und das ist eigentlich schon ganz oft in meinem Leben so gewesen, dass dadurch, dass ich eben keine Rampensau bin, also ich stehe überhaupt nicht gerne im Mittelpunkt, ich halte zwar schon auch gerne, also ich stehe ganz gerne auf der Bühne, aber ich bin ganz schlecht im Verkaufen. Also ich will das, und ich glaube, das ist so ein bisschen so mein persönliches Ding, was ich auch mit so dieser Speaker-Szene auch habe, ist, dass ich mich da überhaupt nicht wiedererkenne. Also so, ich denke mir, ja, eigentlich stehen die da auf der Bühne und wollen doch in Wahrheit nur irgendwie ihr Online-Programm verkaufen. Das ist so ein innerer Glaubenssatz von mir. Und deswegen habe ich mich da nie identifiziert mit, und ich konnte mit diesen marktschreierischen Dingen auch nie was anfangen. Also zum Beispiel immer, wenn ich so ein Tony Robbins-Video sehe, denke ich mir, das ist echt, also was der alles weiß, das ist richtig cool. Aber das ist mir too much. Also das ist mir zu viel, einfach weil ich anders bin.
Ja.
Also das heißt nicht, dass die falsch sind. Das heißt einfach nur, ich könnte das in der Form nicht, da würde ich mich nicht wohlfühlen, das wäre einfach nicht authentisch. Und wenn man so sich Videos anschaut, wie andere Menschen auf der Bühne so ihr Programm machen, dann ist es in der Regel sehr extrovertiert. Also da passiert was, das ist laut, das ist, da ist eine Explosion, entweder durch Gesten oder durch tatsächlich Feuerwerk. Und ich habe mich so gefragt, okay, schaffe ich das, Menschen zu begeistern, einfach durch die Art, wie ich bin? Also introvertiert sein, ich rede ja auch langsam, ich rede leise, Also ich bin eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich eine Bühnenshow nennen würde. Und dann habe ich mich gechallenged. Ich habe so gedacht, ich will das einfach mal ausprobieren. Und dann habe ich mir so ein Programm überlegt und ich habe dann selber so echt gelacht drüber manchmal. Also ich habe ja so eine Einlaufmusik. und ich habe mich da wirklich selbst auf die Schippe genommen. Also so, ich kann das doch jetzt echt nicht im Ernst bringen, oder? Und dann habe ich mir so gedacht, doch, komm, einfach, warum eigentlich nicht?
Ja, also, hast du so eine richtig krasse, pompöse Einlaufmusik?
Also, ja, also meine Einlaufmusik ist 50 Cent in the Club.
Und, geil.
Und ich gehe halt dann auch so auf die Bühne und mache eigentlich genau das, was überhaupt nicht meiner Natur entspricht, sondern ich gehe auf die Bühne und mache so ein bisschen Animation, ja, so Hände klatschen zum Beat und dann klatschen alle so. Und es ist ja auch so ein ganz, so ein treibender, so staccato-artiger Beat. Dum, dum, tsch, du, du, tsch, dum, 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 tsch, du, du, tsch. Und das kennt auch jeder und alle klatschen automatisch mit. Und dann sehe ich mich selbst auf der Bühne und dann lache ich mich über mich selbst kaputt und denke mir, krass, du kannst es doch, wenn du willst, obwohl du das, also das ist so weird, das ist eine ganz komische Situation. Und dann habe ich so für mich entschieden, das macht mir aber Spaß. Also so komisch das ist, es macht mir Spaß. Und dann stehe ich dann da auf der Bühne und erzähle meine Geschichten auf meine Weise.
Aber warte mal, ich muss da ganz kurz einhaken, weil das heißt, du hast dann keine, weil vorher meinst du, das wäre nicht ich, das wäre nicht authentisch. Und jetzt machst du das und merkst du, eigentlich dachte ich, ich bin das nicht, aber es macht mir irgendwie doch Spaß. Und hast du dann da diese Grätsche, weißt du, dieses, ich bin das nicht oder das ist nicht authentisch? Oder ist das doch ein Teil von dir, der Freude daran hat, der das bisher nur nicht gelebt hat?
Ich glaube, also so zum Beispiel die schönste Vorstellung für ein Leben wäre für mich die berühmte einsame Hütte irgendwo am Meer. Und das ist ja genau das Gegenteil von auf der Bühne stehen und mit 500.000 Menschen irgendwie eine große Party feiern und wo ich der Mittelpunkt bin. Ich wollte einfach gucken, kann ich etwas, was nicht meinem Ursprungsgefühl entspricht von das bin ich. Und ich habe festgestellt, das kann ich auch und es macht mir sogar Spaß. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt quasi mit dieser Erfahrung sagen würde, das ist jetzt meine natürliche Umgebung.
Und wahrscheinlich auch nicht, dass ich schreibe jetzt keine Bücher mehr, ich gehe jetzt immer nur irgendwie auf Tour.
Genau.
Also würdest du es wahrscheinlich auch nicht immer machen wollen. Das ist irgendwie mal halt ganz nett, aber dann musst du wieder zurück in die Hütte.
Genau, und zwar, und deswegen habe ich auch gesagt, ich mache das diese Imagine-Tour jetzt noch genau einmal.
Ja.
Und dann ist auch vorbei. Weil ich wollte ausprobieren, klappt es? Das ist ungefähr so gewesen wie damals vor meinem ersten Buch. Ich war ja 29 und bin gefragt worden, oder 28, bin gefragt worden damals von einem Musiker, hast du nicht Lust, meine Biografie zu schreiben? Und ich habe so gesagt, das habe ich noch nie gemacht, aber ich glaube, ich kann das.
Das war doch Bushido, oder?
Das war damals Bushido, genau.
Das war ein super erfolgreiches Buch, wenn ich...
Naja, das war damals, also das muss man ja immer so in diesen zeitlichen Kontext setzen. Damals war Bushido der mit Abstand interessanteste Mensch im Musikbusiness in Deutschland. Also ganz anders als heute. Damals war oder hatte Bushido die Option, so jemand zu werden wie Herbert Grönemeyer. Also alle waren interessiert an ihm. Er war total auch interessant, respektiert. Nicht nur bei den Fans, auch im Mainstream, auch im Seriösen, bei den Journalisten, im Feuilleton. Und so gab es ja große Geschichten über ihn, weil er einfach so eine spannende Figur war. Und zu dem Zeitpunkt ihn zu begleiten und dann seine Geschichte aufzuschreiben, das war echt eine krasse Chance. Und ich habe mir auch total in die Hosen gemacht. Natürlich, ich meine, ich hatte noch nie ein Buch geschrieben. Ich wusste überhaupt nicht, wie das funktioniert. Ich war jetzt auch kein großer Literaturfan vorher. Also klar habe ich Bücher gelesen, aber das war jetzt nicht so, dass ich mich total ausgekannt hätte, sondern ich habe das so gemacht und weil irgendwie so eine Stimme gesagt hat, mach das hier mal. Also das ist jetzt echt eine Chance, auch wenn die dir Angst macht und du schlaflose Nächte hast und du und das Scheitern echt eine Option gewesen wäre. Aber mach das mal. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich es einfach so gemacht, wie ich das selbst als Fan gerne gelesen hätte.
Ja.
Ja, und dann hat es ganz gut funktioniert, ist dann ja auch verfilmt worden. Und da habe ich dann zum Beispiel gemerkt, aber auch erst beim Ausprobieren, ah, okay, ich glaube, das will ich jetzt für immer machen. Dieses Buch schreiben, das ist cool. Und ich hatte so das Gefühl, dass eigentlich alles, was ich vorher gemacht hatte, also die ganzen 10 Jahre zwischen Abitur und der Frage, willst du dieses Buch schreiben, hatte ich das Gefühl, das war eine Vorbereitung auf genau das jetzt. Und dann bin ich dabei geblieben. Hab dann natürlich andere Bücher geschrieben, aber das war quasi mein Intro in die Buchwelt. Und daran habe ich mich so ein bisschen erinnert. Also, und ich glaube, das kann man auch vielleicht schon auch verallgemeinern, wenn du eine Chance bekommst, vor der du so ein bisschen Angst hast, weil sie dir vielleicht zu groß erscheint, dann sag erst mal zu und guck danach, wie du es hinkriegst. Aber nur weil du noch keine Erfahrung oder Expertise hast, zu sagen, ich mache das nicht, ist ganz oft ein ganz großer Fehler, weil du dir ja eine Riesenchance verbaust.
Ja.
Und ich wollte einfach rauskriegen, ob ich das hinkriege, ob ich das schaffe. Und dazu muss ich aber auch ein bisschen sagen, hat auch mein Ego ein bisschen mitgespielt, weil mein Ego so gesagt hat, da sind so viele, ich muss jetzt das richtige Wort dafür finden, ich sage jetzt mal so freundlich, so viele Trottel auf der Bühne, die gefeiert werden für den größten Blödsinn, das kannst du auch. Und das kannst du besser. So.
Und dann bist du auf der Bühne gelandet. Verrückt.
Ja, und dann bin ich auf der Bühne gelandet und dann ist mir was total auch Interessantes passiert. Mein Tourauftakt im letzten Jahr war Wien. Und es waren 500 Leute ausverkauft. Und ich bin auf die Bühne und es gab mit Einlaufmusik 50 Cent in the Club und dann gab es 5 Minuten Standing Ovations, bevor ich auch nur einen Satz, ein Wort gesagt hätte.
Wow.
Und das ist natürlich, ich meine, besser kann sowas nicht losgehen. Und der Abend in Wien, der war so magisch. Es hat alles geklappt, alles funktioniert. Die Leute haben genau an den richtigen Stellen gelacht, geweint, getanzt, sich umarmt, also so, es war echt ein gigantischer Erfolg. Und ich dachte mir, okay, geil, das ist ja richtig krass. Und ich konnte zum ersten Mal nachvollziehen, wie Bands, die schon seit 30, 40, 50 Jahren unterwegs sind, oder auch Künstler, Musiker, Sängerinnen, die es nicht schaffen, quasi aufzuhören.
Ja.
Weil diese Energie, die du da bekommst, die ist mit nichts zu vergleichen. Also so, es ist wirklich so wie ein Rausch.
Mhm.
Und dann am nächsten Tag ging es weiter nach München. Und ich stehe auf der Bühne und das Publikum ist ganz anders. Kaum einer klatscht, alles still bei meinen Jokes, keiner lacht. Es ist so wirklich, und ich stehe da oben und habe ich den Fehler gemacht. Ich habe dann angefangen, in die Gesichter der Leute zu gucken und habe dann beim Reden versucht, diese Mimiken zu interpretieren. Und da habe ich so gedacht, okay, das geht gerade richtig in die Hose hier. und habe dann so weiter erzählt und erzählt und erzählt. Und nach 45 Minuten ist immer eine Pause, eine kurze Pause von 15 Minuten. Und dann bin ich von der Bühne runter in den Backstage, in meine Umkleide und dachte mir, okay, das ist der schlimmste Auftritt ever. Mein zweiter. Der erste gigantisch, der zweite richtig, richtig schlecht. Und dann kommt ein Kumpel rein, der mich begleitet hat auf der Tour. Und ich so, ey, Michel, fuck, was mache ich falsch? Das ist, und er so, hä, wieso? Ja, ey, die Leute sind ja mucksmäuschenstill, es passiert ja gar nichts. Es ist so, ich weiß gar nicht, ist das so schlecht, was ich sage? Und dann, sagt er, nee, die hängen dir einfach an den Lippen. Das ist super, wie du machst. Mach ja so weiter. Und das war auch so eine wichtige Lektion für mich, quasi, jedes Publikum ist anders, jede Stadt ist anders, jeder Abend ist anders und man darf, wenn du da stehst auf der Bühne, nur nicht anfangen, sich selbst Gedanken darüber zu machen. Und ich meine, ich bin da ja ins kalte Wasser gesprungen. Was ich dann gemerkt habe, guck die Leute, während du etwas erzählst, nicht direkt an, sondern such dir irgendwo so einen Punkt am Ende des Raumes, da guckst du hin.
Das ist witzig, weil ich habe gerade den Gedanken, im Grunde ist ja das, du holst dir die Situation zurück, es alleine zu machen.
Ja, genau. Ja.
Verrückt.
Ja, interessant. Genau. Und ja, und dann natürlich so ein paar Sachen, die mir geholfen haben, war einfach versuchen, nicht zu gefallen.
Mhm.
Also das wusste ich aber schon durch meine Bücher. Das ist immer ein großes Mantra. Wann immer ich ein neues Buch schreibe, steht das immer ganz groß. Versuche nicht zu gefallen. Also versuche nicht, Dinge zu tun, um einen kalkulierten Applaus zu kriegen oder um irgendwie dir deine Hätscheleien abzuholen, sondern sei authentisch, sei echt, sei verletzlich, sei nahbar, sei echt. Ja, also so. Ich bin der Meinung, du kannst die Menschen dann am meisten berühren, wenn du echt bist und nicht, wenn du gekünstelt da irgendeine Fake-Show abziehst. Und genau. Am Ende war das ein großer Erfolg, die Tour. Einfach nur, weil ich es durchgezogen habe.
Wie machst du das? Das frage ich mich tatsächlich immer. Und jetzt kann ich dich mal fragen, weil ich glaube, es ist bei jedem anders. Aber wie machst du das? Es ist mir ein Ding der Unmöglichkeit. Du hast ja jeden Abend die gleiche Show. Mhm. Oder immer wieder, wenn du auf die Bühne bist. Mit gleichen, ähnlichen Geschichten, gleichen, ähnlichen Witzen, gleichen, ähnlichen. Wie machst du das, dass das neu und frisch bleibt für dich? Ich würde mir vorstellen, bei mir, kenne ich jetzt aus meinem Bereich eben auch, wenn ich irgendwelche Sachen immer so nochmal machen und Kurs nochmal geben muss oder so weiter, ich kann das überhaupt nicht ertragen. Ich muss dann mal was verändern. Wie machst du das? Oder ist das für dich überhaupt ein Ding? Oder ist das gar kein Ding?
Nee, für mich ist es deswegen kein Ding. Also, es ist klar, dadurch, bei der Tour ist es so, und das ist jetzt bei der letzten Tour, die jetzt im Oktober stattfindet, auch so. Es muss ja einen Rahmen geben. Also
ja,
so,
klar.
Es muss ja quasi, dadurch, dass ja auch Videos laufen im Hintergrund, also Visuals, und es sitzt jemand am Mischpult und der weiß dann, okay, jetzt erzählt er das. Das heißt, in 2-3 Minuten kommt das nächste Video. Das heißt, es muss einen Ablauf geben.
Ja.
Weswegen natürlich, ich meine, wie bei einem Konzert einer Band ja auch.
Das kann ich mir auch nicht vorstellen, wie man als Band immer das Gleiche spielen kann. Mir nicht vorstellen.
Da sitzt dann natürlich auch der Regisseur am Mischpult und der weiß, okay, jetzt kommt der Song, jetzt kommt der Song, jetzt kommt der Song.
Aber wird dir nicht langweilig?
Ja, pass auf. Und ich weiß im Endeffekt nur quasi die Titel, die Reihenfolge. Also ich weiß zum Beispiel, es geht los mit Eminem, es geht los mit 50 Cent, dann kommt Marvin Gaye und dann kommt Eminem als Beispiel. Mhm. Dann weiß ich, okay, das ist quasi mein Gerüst. Aber ich kann innerhalb des Gerüstes, bin ich völlig frei.
Ah, okay.
Und natürlich ist es so, dass im Kern ich die Geschichten alle im Kopf habe, aber ich weiß auch von den Leuten, die mich auf der Tour begleitet haben, die sagen, krass, ich habe jetzt 15 Shows gesehen, jede Show war anders. Also du hast in jeder Show was anderes erzählt. Das war nie gleich. Und manchmal habe ich dann auch einfach irgendwas verkackt, ja, weil ich irgendwie ja, keine Ahnung, ich habe eine Pointe vergessen und bin auf einmal woanders gelandet. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt erzählst du die Geschichte. Oder zum Beispiel, es gibt so ein Part über die Scorpions und über mein Buch mit Rudolf Schenker, Rock Your Life, auch mit Paulo Coelho. Und da erzähle ich jeden Abend eine andere Geschichte. Weil es einfach so viele coole Stories gibt, ja, die ich erlebt habe. Und so ist da immer eine gewisse Frische drin, auch für mich selbst.
Ja.
Und das Schöne bei mir ist, ich weiß es ja selbst nie, was ich sage. Also, wenn ich jetzt nicht auf Tour bin, sondern so gebucht werde als Speaker irgendwohin, ist immer alles Freestyle, immer. Das heißt, ich es gibt keinen Ablauf. Ich weiß manchmal eine Minute, bevor ich auf die Bühne gehe, nicht, was mein erster Satz ist. Und das habe ich tatsächlich von Eckhart Tolle gelernt. Ich habe ihn damals mal kennenlernen dürfen, vor vielen Jahren in Hannover. Da hat er einen Vortrag gehalten im Kuppelsaal, 4000 Leute ausverkauft. Und ich war da tatsächlich mit Rudolf Schenker. Wir waren eingeladen und wir sitzen dann da. 4000 Leute ist echt eine Menge. Und auf der Bühne nur so ein Stuhl und so ein Tisch. Auf dem Tisch stand ein Blumenstrauß und so ein Gong, so ein kleiner. Weißt du, so. So.
Mhm.
Und Eckhart Tolle kam irgendwann auf die Bühne und er ist ja relativ klein und hatte so beigefarbene Klamotten an.
Mhm.
Ja, so, also man würde so sagen, so Großvaterklamotten.
Ja.
Ja, so Halbschuhe.
Ja,
genau,
ja.
Genau, so Halbschuhe. Mhm. Und wie er halt so ist, wie man ihn aus den Videos auch kennt, so ist er da auch gewesen. Und dann setzt er sich auf den Stuhl und guckt erstmal und dann kichert er so und giggelt so ein bisschen und ist dann so, ja, auch so ein bisschen so in sich selbst so zusammengesunken ein bisschen. Und dann hat er mit Sicherheit 2, 3, 4 Minuten einfach nichts gesagt. Er saß da einfach. Und dann hat er diesen Gong geläutet. Und dann hat er angefangen zu reden. Und dann hat er 2 Stunden einfach geredet. Und danach hatten wir, Rudolf und ich, das Glück, auch mit ihm noch essen gehen zu dürfen. Und dann saß ich tatsächlich auch neben ihm. Und dann habe ich ihn gefragt, sag mal, wie machst denn du das eigentlich? Also wie bereitest du dich auf deine Auftritte vor? Und dann sagte er, gar nicht. Sondern ich gehe einfach auf die Bühne und atme und bin dann ganz im Jetzt. Ja, also ist ja sein Thema. The Power of Now. Und dann, ich lasse mich von dem Moment inspirieren, ich lasse mich von den Menschen inspirieren und ich lasse mich von dem inspirieren, was in dem Augenblick aus dem Universum zu mir kommt und dann kommt das raus. Und dann habe ich für mich so gedacht, genau so, wenn ich mal irgendwann auf einer Bühne stehe, will ich das auch machen. Das hat nämlich, also es hat einen riesen Vorteil, aber du brauchst ein brutales Selbstvertrauen. Du musst quasi darauf vertrauen, dass dir schon was einfällt. Hat aber den großen Vorteil, du musst nichts auswendig lernen. Du musst quasi dich nicht vorbereiten. Du musst kein Programm auswendig lernen. Und ja, und im Prinzip mache ich das heute auch so. Und ich kenne aber viele andere Speaker, die machen das ganz anders. Also ich habe vor kurzem Karin Kuschig getroffen. Karin ist ja auch eine super erfolgreiche Autorin. Die hat das Buch geschrieben, 50, jetzt fällt mir der Titel nicht ein, 50 Fragen, die dein Leben einfacher machen oder 50 Sätze, die dein Leben einfacher machen. Es war auch so ein Jahresbestseller, glaube ein Jahr auf Platz 1, also so ein mega erfolgreiches Buch und auch tolle Coachin und Speakerin. Und sie hat gesagt, sie kann gar nichts frei machen. Sie muss quasi alles, was sie auf der Bühne von sich gibt, ist einstudiert.
Das ist verrückt, ne?
Ja, und dann habe ich mir das so angehört, wie sie das macht, und das ist auch cool.
Ja.
Und die Wahrheit ist, es gibt kein richtig und falsch, sondern jeder muss das herausfinden, was für ihn persönlich am besten passt, und dann das genau machen.
Superschön. Ja. Superschön. Ich finde, das ist ein total toller Abschluss, weil ich habe exakt die gleiche Geschichte von Eckhart Tolle nämlich auch. Es ist nicht so lange her wahrscheinlich, ich glaube, es ist erst 5 Jahre her oder so. Ich war in Essen und habe ihn beim Vortrag gesehen und sah genau das Gleiche. Er ist auf die Bühne gekommen, hat erst mal mehrere Minuten nichts gesagt. Und dann habe ich mal zu Matthias so geflüstert, genau so will ich das auch mal machen. Also exakt genau das. Und ich weiß genau, was du meinst. Es braucht ein brutales Selbstvertrauen oder auch an sich Vertrauen in mich, aber auch ins Leben und in die Situation und in die Menschen. Und gleichzeitig ist es so das ultimativ Beste, nichts mehr planen zu müssen. Und ich handhabe das tatsächlich genauso. Deswegen ist es total schön, da sind wir uns sehr, sehr ähnlich. Ich hatte nicht das Privileg, mit ihm dann noch essen zu gehen und ihn zu fragen, aber es ist für mich immer die Prämisse, die Grundlage in allem, was ich mache, das genauso zu machen und erstmal abzuwarten, zuzuhören, wahrzunehmen und dann loszustarten. Lars, vielen Dank. Vielen Dank für deine sehr persönlichen Einblicke, für den Austausch, fürs Teilen von deinen Gedanken zum Vatersein, zu deiner Bühnenerfahrung, zu deiner Partnerschaft. Es war mir eine große Freude, dich auf diese Art und Weise kennenzulernen.
Und danke, meine Liebe. Bis ganz bald.
Unbedingt, bis ganz bald. Wir verlinken natürlich alles. Kann man noch auf deine Show? Bist du da jetzt noch? Ja, ne? Nächstes Jahr,
ja,
hast du gesagt, machst du das
ja,
noch?
Ja. Nee, dieses Jahr, also jetzt im Oktober, bin ich nochmal auf Tour, bin in Wien und Linz und Dresden und Berlin und Hamburg und Hannover und München und Neu-Isenburg. Also
okay,
ich bin
also super
wirklich
viel.
Überall, kommt gerne vorbei, ja. Und es wird richtig cool, also wer mich da nochmal sehen will, danach ist erstmal Schluss.
Ja, super schön, Lars, ich danke dir sehr und ich freue mich auf alles, was kommt. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Pass gut auf dich auf.
Ja, auf jeden Fall. Liebe Grüße nach Hamburg und fühlt euch alle umarmt. Tschüss.
Es lohnt sich also, liebe Leute, auf die Bühne zu gehen, wenn man gerufen wird. Es lohnt sich, Herausforderungen, Anfragen des Lebens anzunehmen und gleichzeitig sich immer mehr ins Vertrauen zu bringen. Scheint mir zumindest so. Ich finde es irgendwie spannend zu sehen, wie ähnlich wir da auf eine Art und Weise ticken. Also alle Infos zu Lars findest du natürlich in den Shownotes, wenn du Lust hast, bei seiner Show dabei zu sein. Alle Bücher findest du überall, wo es Bücher gibt. Und er hat auch einen Podcast, Auf einen Espresso mit Lars Arment heißt das, glaube ich. Oder er hatte zumindest auch noch andere Podcasts. Super spannend, hör da auf jeden Fall mal rein, wenn es dich inspiriert. So, und es gibt so tolle Neuigkeiten. Endlich haben wir eine Möglichkeit kreiert, dass ich zu einem Thema, über das ich intern hinter den Kulissen, in den Ausbildungen, Kursen schon viel gesprochen habe, aber nicht so viel nach draußen öffentlich, was aber viel angefragt wird, zu sprechen. Und zwar geht es um das Thema Elternsein, Kinder haben. Meine Herangehensweise ans Elternsein und mit unseren Kindern zu sein, unser Leben zu navigieren, Entscheidungen zu treffen, Bedingungen, Konsequenzen, Regeln, ja oder nein, was dürfen die nicht, was ist in deren Verantwortung, was ist nicht in deren Verantwortung. So wie wir das handhaben, ist, glaube ich, anders als die meisten Menschen das Leben und auch anders als einige oder viele Ratgeber das promoten. Aber ich möchte gerne meine Gedanken dazu mit dir teilen. Und dazu wird es in Kürze einen richtigen Kurs geben. Einen großen, rundum ausführlichen Kurs. Aber starten tun wir mit einem, einem Vorprogramm, weil natürlich wird der Kurs nicht für jeden was sein, wahrscheinlich ist die Sichtweise nicht für jeden was, vielleicht will oder kann sich nicht jeder einen großen, ausführlichen Rundum-Kurs leisten oder möchte erstmal meine Arbeit kennenlernen oder meine Sichtweise, ob das überhaupt irgendetwas ist. Und deswegen haben wir uns etwas so Cooles überlegt, und zwar Thoughts on Parenting, 11 Days of Real Talk. talk about the ups and downs of having children and how I handle them. Gedanken zum Thema rund um das Thema Eltern sein. Ich werde 11 Tage lang in einem Broadcast-Telegram-Channel, in den du reinkommen kannst, offen und ehrlich über die Hochs und Tiefs und Herausforderungen mit dem Kinderhaben sprechen und wie ich damit umgehe. Das Ganze kostet 11 Euro, eine kleine Schutzgebühr für unseren Channel. Und ich werde dann innerhalb dieser 11 Tagen dir Sprachnachrichten schicken, die Downloads sozusagen direkt rein channeln in eine Voice Note, die dann bei dir auf dem Telefon landet. Und ich wirklich aktuell, was gerade bei mir im Leben los ist oder wenn ich irgendetwas lese oder höre oder mich Fragen erreichen, dann teile ich einfach direkt, ohne Zwischendings, das, was meine Gedanken rund um das Thema Eltern sein, Kinder haben ist. Und es ist ein Thema, was einfach ultra aufgeladen ist, was hoch emotional ist, was den meisten von uns Eltern einfach wahnsinnig wichtig ist, wo so viele Gedanken, Ängste, Befürchtungen mit dran kleben, dass wir oft abrücken von dem, was in Integrität ist, mit dem, wie wir eigentlich sein wollen. Und dann tun wir Dinge und haben Schuldgefühle und. Und dazu möchte ich dich mit reinholen in meine Welt. Was bedeutet es aus der Into-Being-Perspektive, aus der Dana-Sicht, Eltern zu sein, Kinder zu haben und diese herausfordernde, wunderschöne, vermutlich wichtigste Aufgabe, die wir jemals haben in unserem Leben, zu navigieren. Wenn du Bock hast, dabei zu sein, dann kannst du dich entweder über den Link in den Shownotes anmelden oder du schickst uns eine E-Mail. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht. Könntest du mal versuchen, aber dann kriegst du bestimmt auch einen Anmeldelink. Die schnellste Variante ist wahrscheinlich, dass du uns auf Instagram hüpfst und uns eine DM schickst, DM sendest mit dem Wort oder den Worten Real Talk. Dann kriegst du direkt quasi den Zugang und dann kann es an dem Montag, den 17. direkt losgehen. Das ist ein One-Way-Channel, also Broadcast. Es gibt nicht da in diesem Raum Austausch hin und her. Du kannst irgendwie, keine Ahnung, Herzchen und Emojis und so verteilen. Aber ansonsten ist das One-Way aus meinem Gehirn, aus meinem kleinen, wunderschönen Köpfchen direkt aus dem Herzen zu dir aufs Telefon. Thoughts on parenting, 11 days of real talk about the ups and downs of having children and how I handle them. Freue mich, wenn du dabei bist. Pass gut auf dich auf, wir hören uns nächste Woche wieder. Deine Dana.